Deutschlandfunk, der Tag.
Harte Auseinandersetzungen waren das vor 7 Jahren in Katalonien. Ein umstrittenes Referendum über die Unabhängigkeit von Spanien. Harte Kritik an Gewalt der Polizei. Eine unabhängige Republik wird ausgerufen und vom Zentralstaat wieder entmachtet. Regierungschef Carles Puigdemont flieht ins Ausland. Andere Separatisten landen im Gefängnis. Das alles scheint inzwischen sehr weit weg. Bei den Regionalwahlen in Katalonien jedenfalls verlieren die separatistischen Parteien fast durch die Bank. Gewinner ist ein Sozialist mit guten Verbindungen zur Regierung in Madrid. Das wollen wir uns später genauer anschauen. Starten wollen wir aber gleich mit der klaren Gerichtsentscheidung von Münster heute. Demnach ist es völlig in Ordnung, vom Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall einzustufen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist in diesem Zusammenhang ein Hinweis besonders wichtig.
Im Rechtsstaat entscheiden unabhängige Gerichte. Das unterscheidet unsere Demokratie in Deutschland von den Diktaturen, für die sich manche in der AfD begeistern. Der Verfassungsschutz wird jetzt eigenständig und nach den gesetzlichen Kriterien prüfen, was aus dem Urteil für Schlussfolgerungen zu ziehen sind. Ich will aber klar sagen, hier geht es um das Handeln unserer Sicherheitsbehörden zum Schutz unserer Demokratie.
Das ist der Tag für diesen 13. Mai 2024. Heute mit Jasper Barenberg. Seit Jahren wehrt sich die AfD vor Gericht dagegen, vom Verfassungsschutz unter die Lupe genommen zu werden und erst recht gegen die Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat aber jetzt gesagt, wir haben daran überhaupt nichts auszusetzen. Die Richter haben die Klage der AfD heute zurückgewiesen. Nadine Lindner hat die AfD für uns schon seit vielen Jahren im Blick. Die 7 Verhandlungstage vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster hat sie auch für uns verfolgt und natürlich auch, was der Vorsitzende Richter heute in Münster zur Entscheidung des Senats gesagt hat. Grüß dich, Nadine.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich sitze hier gerade im Foyer des Oberverwaltungsgerichts. Hier werden jetzt Aktenberge durch die Gegend gerollt. Richter laufen hier durch die Gegend. Also man sieht so richtig, wie hier nach der großen Aufregungswelle hier der Alltag wieder einkehrt.
Dann lass uns darüber sprechen, was die Richter gesagt haben. Welche Gründe nennen Sie für diese ja doch sehr klare Entscheidung?
Na, die Gründe sind relativ klar gewesen. Das war heute Morgen eine gute halbe Stunde Begründung. Kern, also das heißt Dreh- und Angelpunkt dieser Entscheidung ist, dass das Gericht gesagt hat, in der AfD gibt es Bestrebungen, die sich gegen die Menschenwürde bestimmter Personengruppen richtet. Also das heißt, es geht um Migrantinnen und Migranten, es geht um Menschen muslimischen Glaubens. Es geht aber auch um Deutsche, also die einen deutschen Pass haben, die aber einen Migrationshintergrund haben. Und die sollen laut AfD, so hat es das Gericht heute festgestellt, nur einen rechtlich abgewerteten Zustand bekommen. Und das geht mit dem Verständnis des Grundgesetzes nicht überein. Und bei Muslimen und Musliminnen sieht man bei der AfD Bestrebungen, bei ihnen die gleichberechtigte Religionsausübung dann auch zu verhindern. Hinzu kommt noch Bestrebungen gegen das Demokratieprinzip, das heißt die Verächtlichmachung des Staates und seiner Repräsentanten. Und zwei Punkte oder ein Punkt fand ich noch interessant. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat in dieser mündlichen Urteilsbegründung noch mal extra festgestellt, dass der Verfassungsschutz nicht aus parteipolitischen Motiven gehandelt hat. Dafür gäbe es keine Anhaltspunkte, weil das ist ja auch ein konstanter Vorwurf der AfD. Und heute war auch so ein bisschen Tag der sprachlichen Bilder. Der Vorsitzende Richter hat dann gesagt, naja, wenn der Feuermelder angeht, also wenn Gefahr droht, dann darf die Polizei ruhig in eine Wohnung gehen, um zu schauen, ob es da brennt oder nicht, also ob es Ernstfall ist oder falscher Alarm. Und das hat er sozusagen dann auch als Begründung angeführt dafür, dass die AfD weiterhin als Verdachtsfall geführt werden kann.
Also eine klare Entscheidung. Die AfD darf auch weiter mit Mitteln des Geheimdienstes beobachtet werden. Nun ist mir gleich aufgefallen, dass ich gleich prompt eine AfD-Presseerklärung in meinem Postfach hatte. Und da ist der Tenor so ein bisschen, ja, wir nehmen das zur Kenntnis, aber das Gericht habe auch bestätigt, dass die AfD recht hätte mit einigen Punkten der Kritik, die sie vorgebracht hätte in diesem Verfahren. Kritik insbesondere an der Arbeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Welche Punkte sind das?
Ich würde sagen, das ist ein gemischtes Bild, was sich da zeichnet. Die AfD versucht jetzt natürlich, das ist, liegt relativ auf der Hand, ein für sie besonders positives Bild jetzt aus diesem eigentlich ja wirklich relativ vernichtenden Urteil für sie zu ziehen. Und da hat sie sich ein paar Punkte dann rausgegriffen in dieser Pressemitteilung. Unter anderem geht es darum, bei diesen Kritikpunkten, die die AfD anführt, dass der Verfassungsschutz eben nur einen Verdacht hat, der heute bestätigt wurde und halt nicht, so wie es ja in der politischen Debatte dann teilweise so ein bisschen miteinander verknüpft würde, jetzt so eine automatische Hochstufung der AfD zum erwiesen extremistischen Verdachtsfall dann sofort kommen würde. Da hat das Gericht nochmal ganz deutlich gesagt, auch so, also auch in den ersten Verhandlungstagen, aber heute nochmal, das sind im Kern zwei paar unterschiedliche Schuhe. Die Fragestellung war wirklich jetzt nur Verdachtsfall, ja, nein. Und es gab da noch einen Punkt, dass das Oberverwaltungsgericht gesagt hat, bestimmte demokratiefeindliche Bestrebungen, die das Bundesamt für Verfassungsschutz bei der AfD sieht, das teilt das Gericht nicht ganz in der Häufigkeit und in der Dichte der Vorwürfe. Leider ist da nicht nochmal deutlicher ausformuliert worden, um welche Punkte es dann konkret geht. Aber es ist auch Licht und Schatten für die AfD. Ich hatte eben schon diesen Punkt der parteipolitischen Einflussnahme angesprochen. Und das ist halt was, das geht ganz dezidiert gegen den Kurs der AfD. Also von daher versucht da die AfD natürlich, das in ihrem Sinne zu spinnen.
Mhm. Und was bedeutet dieses Urteil jetzt politisch für die AfD? Wir haben schon darüber gesprochen, über den Vorwurf der AfD, dass der Verfassungsschutz da quasi politisch motiviert und gesteuert arbeitet. Kann ihr das am Ende auch nützen oder ist das wirklich vernichtend auch im politischen Sinne des Wortes?
Ach naja, das muss ich jetzt zeigen. Ich glaube halt, dass im Moment die Situation für die AfD deutlich komplexer ist. Es ist ja jetzt nicht nur dieses Verfahren von Münster und die Frage, wie steht der Verfassungsschutz eigentlich zur AfD, sondern die AfD hat ja noch ganz andere Baustellen. Da ist diese große öffentliche Empörungswelle nach dem Treffen von Potsdam gewesen, wo sich Parteivertreter der AfD, aber auch zum Beispiel Vertreter der CDU mit dem österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner getroffen haben. Große Demonstrationen, auch in Ostdeutschland, also das heißt auch dort, wo die AfD eigentlich versucht, so eine gewisse Hegemonie für sich aufzubauen, das war schon mal eine schlechte Entwicklung für sie und natürlich ist jetzt halt auch nochmal nach diesen vielen, vielen ungeklärten Fragen, die es gibt um ihr europäisches Spitzenpersonal, also die Spitzenkandidaten Maximilian Krah, Peter Büstron, das heißt die Spionagevorwürfe gegen Krahs engen Mitarbeiter in Brüssel beziehungsweise die Frage, ob Peter Büstron Geld aus Russland angenommen hat, das sind natürlich alles Punkte, die der AfD jetzt halt auch auf die Füße fallen. Es gibt, ich würde sagen, so ein bisschen in einigen westdeutschen Landesverbänden der AfD die Wahrnehmung, ja, das wird uns schaden bei unseren potenziellen Wählerschichten bei der Europawahl. Ich glaube aber, dass es insgesamt eher einen kleineren Effekt hat. Ich finde aber, einen Punkt darf man vielleicht nicht ganz rauslassen. Die Reaktionen der AfD selbst sind schon irgendwie auch völlig haarsträubend, was man heute lesen kann. Beatrix von Storch, langjährige Angehörige der Bundestagsfraktion, keine Unbekannte in der Partei, die sagt, Deutschland ist kein Rechtsstaat, die Entscheidung ist ein Unrechtsurteil, eine Prozesssimulation. Sie hat das alles auf X geschrieben. Der Landesvorsitzende in Bayern, Stefan Protschka, auch er im Bundestag, sagt, ein politisch motiviertes Urteil. Also das heißt, all das, was man ja vorher angeführt hatte zum Thema Verächtlichmachung des Staates und seiner Institutionen, auch sozusagen dieses Angreifen der Gewaltenteilung, das ist ja hier wie im Brennglas nochmal sozusagen formuliert, wo ich persönlich auch nicht ganz verstehe, wo will die AfD denn eigentlich damit hin, die ja sonst immer von sich sagt, wir sind eine Rechtsstaatspartei. Ich finde, wenn man das für sich in Anspruch nimmt, muss man auch Gerichtsurteile dann auch akzeptieren, selbst wenn man sie falsch findet.
Du hast gesagt, der Richter hat betont, dass es jetzt keinen Automatismus gäbe. Wir sind also weiter in dem Stadium, dass die AfD als Verdachtsfall, rechtsextremistischer Verdachtsfall, eingestuft wird. Was heißt denn das jetzt für das weitere Vorgehen im Bundesamt für Verfassungsschutz? Können wir jetzt alle damit rechnen, dass diese Prüfung dann irgendwann demnächst zum Abschluss kommt und klar ist, ob der Verfassungsschutz die Partei insgesamt als rechtsextremistisch einstuft?
Ja, das ist natürlich so. Das Bundesamt für Verfassungsschutz kann dieses Label Verdachtsfall jetzt nicht ins Unendliche ausdehnen und immer sozusagen die Partei in so einem Zwischenzustand behalten. Es muss schon auch irgendwann dann mal deutlich werden, entweder sie ist eine erwiesen extremistische Bestrebung oder sie ist es halt nicht und damit verfassungskonform. Es ist jetzt schon deutlich geworden, auch innerhalb dieser Verhandlungstage hier in Münster, dass der Verfassungsschutz an einem neuen Gutachten arbeitet. Ob jetzt dieses Gutachten automatisch zu einer Hochstufung führt, ehrlicherweise, es gab Medienberichte darüber. Ich würde noch ein Fragezeichen dran machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ausgeht. Aber dass jetzt an einem neuen Gutachten gearbeitet wird, liegt meiner Ansicht nach in der Natur der Sache. Das eigentliche Gutachten, auf was man sich hier in Münster gestützt hat, ist schon aus dem Jahr 2021. Das heißt, das ist jetzt schon mehrere Jahre alt. Die Partei hat ja auch seitdem einige Entwicklungen durchgemacht. Und dass man ungefähr alle 2 Jahre sozusagen eine Neubewertung dann durchführen muss beim Verfassungsschutz. Das ist so ein bisschen eine Faustregel, die sich etabliert hat, auch wenn das jetzt sozusagen gesetzlich nicht festgelegt ist. Ich bin gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann in den nächsten Tagen und Wochen da auch was Neues auf den Tisch kommt.
Wie die AfD mit diesem Urteil umgeht, darüber haben wir schon gesprochen. Lass uns noch kurz über die anderen politischen Reaktionen in Berlin schauen. Da ist mein Eindruck jedenfalls, es gibt jetzt ordentlich wieder Schwung für diese Debatte über ein Verbotsverfahren gegen die AfD, oder?
Ja, wobei man halt sagen muss, das sind schon 2 verschiedene Paar Schuhe. Also juristisch sind es völlig unterschiedliche Angelegenheiten. Das hat auch der Vorsitzende Richter hier nochmal versucht zu betonen, hat gesagt, auch da gibt es keinen Automatismus. Das, was man jetzt in Münster entschieden hat, ist wirklich nur Verdachtsfall, ja, nein. Aber im politischen Raum entspinnt sich natürlich jetzt diese Debatte. Da ist der sächsische Bundestagsabgeordnete von der CDU, Marco Wanderwitz, der ja schon lange für ein AfD-Verbot wirbt, der sagt, er will jetzt noch vor der parlamentarischen Sommerpause im Bundestag einen Antrag für ein Verbotsverfahren einbringen. Ob er dafür dann auch die Mehrheit hat, das wird sich dann zeigen. Von Seiten der Ampel ist man da wesentlich zurückhaltender. Zum Beispiel Justizminister Marco Buschmann von der FDP hat da vor falschen Hoffnungen gewarnt. Und er hat gesagt, naja, diese Entscheidung von Münster, das ebnet nicht automatisch den Weg zu einem Verbotsverfahren. Man sollte da wirklich so mit spitzen Fingern rangehen und das auch nur beginnen, wenn man da auch wirklich sicher sein kann, dass das dann auch erfolgreich ist. Im Kern ist es so, für ein Verbotsverfahren müsste die Initiative kommen, entweder vom Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung. Derzeit halte ich das für nicht realistisch. Allerdings muss man sagen, wäre das Urteil von Münster heute anders ausgegangen. Also das heißt, für die AfD wäre aus der Verbotsdebatte, glaube ich, relativ schnell dann auch die Luft raus gewesen.
Esta nueva etapa que abro en Cataluña.
Heute beginnt eine neue Phase, und zwar für alle Katalanen. Egal, wie sie denken, woher sie kommen, wie sie leben und egal, welche Sprache sie sprechen. Niemand soll ausgegrenzt werden.
Der Sozialist Salvador Illa, er hat die Regionalwahlen in Katalonien gewonnen. Er wird im Parlament in Barcelona künftig die stärkste Fraktion anführen. Bisher hatten dort ja die 4 separatistischen Parteien die absolute Mehrheit. Das ist jetzt aber vorbei. Das wollen wir uns natürlich genauer anschauen. Marc Hoffmann ist unser Korrespondent für Spanien. Grüß dich, Marc. Hallo.
Hi.
Die Parteien, die für mehr Autonomie streiten oder aber die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien wollen, die verlieren also die absolute Mehrheit. Die Sozialisten werden stärkste Kraft. Eine Regierung zu bilden wird trotzdem schwierig. Sind das so die wichtigsten Eckpunkte nach diesen Regionalwahlen in Katalonien?
Ja, und ich hätte noch einen, ich hau noch einen drauf, Puigdemont, das wohl bekannteste Gesicht der Separatistenführer schlechthin, macht heute noch mal klar, er denkt überhaupt nicht ans Aufgeben und trotz fehlender Mehrheit sieht er durchaus Chancen, dass er es doch hinbekommt. Also der alte Politikfuchs hat heute noch mal klar gemacht, er wird fighten. Und was ein bisschen untergegangen ist, fand ich aber auch sehr interessant, wenn man sich mal anguckt, wie die Konservativen abgeschnitten haben. Die haben nämlich beachtlich zugewonnen. Alles auf einem vergleichbar niedrigeren Niveau, aber das schaut wirklich so aus, dass sie so die allgemeine Lage der Ungewissheit, der Instabilität, besonders in Katalonien, dieser Polarisierung für sich nutzen konnten und die haben ja fast ihr Ergebnis verdoppelt.
Das werden wir nochmal im Kopf behalten, vielleicht für später, auch gerade was Puigdemont angeht natürlich. Ich will aber erstmal über die Gewinner reden, die Sozialisten, wie sie in Spanien heißen, bei uns würden wir wohl sagen, die Sozialdemokraten. Wie erklärst du dir den großen Erfolg der Sozialisten bei dieser Wahl?
Naja, die haben eine gute Kampagne gemacht und alle Faktoren sind da zusammengekommen. Die große Klammer, die ich so sehe und die auch der Kandidat Salvador Illa nutzen konnte, ist so eine ist der gesellschaftliche Wandel, der schon vor etlichen Jahren auch in Katalonien Einzug gehalten hat. Das wird immer besonders deutlich in Umfragen und anderen Untersuchungen, die auch ganz unabhängig von Regionalwahlen durchgeführt werden. Da werden die Leute gefragt, sag mal, was ist euch denn wichtig? Was sind denn die Themen, die Politiker anpacken sollten? Und da ist das Thema Unabhängigkeit, ja, spielt auch eine Rolle, aber ist überhaupt nicht auf den vorderen Plätzen. Das, was die Menschen in Katalonien wirklich sorgt, ist die anhaltende Dürre, die Rekorddürre, sind wichtige Wirtschaftsfragen, soziale Fragen. Wie geht's weiter mit der Infrastruktur? Wie viel Tourismus können wir uns eigentlich noch leisten? Soll ganz konkret der Flughafen in Barcelona weiter ausgebaut werden? Also gigantische Infrastrukturprojekte, ja oder nein? Also das ist das, was viel näher am Lebensalltag der Menschen dran ist. Und dann noch so eine andere Beobachtung hat man auch im Wahlkampf, wenn man unterwegs war in Barcelona, aber auch außerhalb mitbekommen. Viele sind auch einfach müde. Die haben keine Lust mehr auf diese Debatten, diese Polarisierung, diesen Streit, wie viel Unabhängigkeit, wie viel Autonomie geht und was ist überhaupt möglich. Die wollen und fordern eigentlich hinter vorgehaltener Hand, lasst uns bitte über die wirklich wichtigen Themen streiten. So. Und der Spitzenkandidat der Sozialisten, der hat das auch gut verkörpert. Einer, der nicht der großspurig aufgetreten ist, sondern immer so ein pragmatisches, undogmatisches Auftreten hatte, der sehr klar gesagt hat, wenn mit mir bekommt ihr, wie wir gerade schon gehört haben, diesen Aufbruch, den Beginn, den Start in eine neue Etappe, da konnte er wohl überzeugen, hat auch gerade in seinem Lager eben damit gut mobilisieren können. Und letzter Faktor, dürfen wir, glaube ich, auch nicht ganz außer Acht lassen, ist einfach der Sanchez-Faktor. Also der Regierungschef der Zentralregierung in Madrid, Pedro Sanchez, der in den vergangenen Wochen auch nochmal ordentlich mobilisieren konnte und mit seiner eingeschlagenen Versöhnungspolitik, so die ausgestreckte Hand den Separatisten gegenüber, durchaus Punkte machen konnte.
Okay, also die Sozialisten hatten da gute Karten aus verschiedenen Gründen, die du genannt hast. Ist das auch schon ein Stück der Erklärung für die Frage, warum jetzt die separatistischen Parteien, die Unabhängigkeitsbewegung, wie sie selber sagen, so viele und entscheidende Stimmen ja eingebüßt haben, wenn die absolute Mehrheit jetzt weg ist? Warum ist das passiert? Hat das viel damit zu tun, dass dieses ganze Thema Unabhängigkeit, Autonomie die Leute eher müde macht und nicht mehr so fesselt und elektrisiert, wie das eben 2017 zuletzt ja unglaublich der Fall war?
Ja, die Realität und Politik ist ja manchmal nicht ganz so einfach. Also da spielen noch andere Faktoren, glaube ich, eine Rolle. Wenn wir uns vielleicht mal das Lager der separatistischen Parteien angucken, das ist ja nicht so ein Block, sondern das sind verschiedene Parteien mit verschiedenen Richtungen. Und der größte Wahlverlierer ist Esquerra Republicana. Das sind eher so ein bisschen die gemäßigteren Separatisten, also die nicht sofort schreien würden, Gottes Willen, jetzt Katalonien, eigener Staat, sondern die durchaus auch ein bisschen pragmatischer aufgetreten sind in der Vergangenheit. Und die haben ordentlich verloren mit ihrem Spitzenkandidaten, der bisher amtierende Regierungspräsident. Und ich interpretiere das auch als Abrechnung für die konkrete Politik der letzten 3 Jahre. Man darf nicht vergessen, wir hatten die Pandemie, der konkrete Umgang damit. Er hat nicht immer eine gute Figur gemacht, der Per Aragonés, der Spitzenkandidat der linken Republikaner, der Separatistenpartei. Und das ist, glaube ich, auch ein Denkzettel. Und wenn wir uns die Partei von Carles Puigdemont angucken, über den haben wir ja schon kurz gesprochen, der hat nämlich leicht dazugewonnen. Also es ist eigentlich interessant zu sehen, dass das Problem viel mehr darin steckt, dass dieser Block der Unabhängigkeitsbefürworter gar nicht so an einem Strang zieht und nicht gleichartig aufgestellt ist.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, wird quasi der bisherige Regierungschef abgestraft für die Politik, die mit dem Thema Unabhängigkeit jetzt gar nichts zu tun hat, sondern mit den vielen anderen Themen, die den Menschen auf den Nägeln brennen. Aber lass uns noch mal kurz über Carles Puigdemont sprechen. Das ist ja eine Figur, die wir hier auch ganz gut kennen. Er wurde in Deutschland mal verhaftet, hat im Exil gelebt. will jetzt wieder zurück, hat er versprochen. Und er sagt jetzt, er will es wirklich wissen. Wir können mal ein Tönchen einspielen, wo er das auch noch mal ganz deutlich macht.
Die Unabhängigkeitsbewegung ist in der Lage, eine solide Regierung zu stellen. Wir werden uns in den nächsten Tagen und Wochen beraten, wie wir das Ziel erreichen können, auch um Neuwahlen zu verhindern.
Also da musst du uns jetzt weiterhelfen. Also Carles Puigdemont hat gewonnen als einziger in der Riege der separatistischen Parteien. Mhm. Aber er ist ja weit davon entfernt, Wahlsieger zu sein. Der Wahlsieger ist eben Salvador Illa. Also wie kann Puigdemont sagen, er hat gute Chancen, Regierungschef zu werden?
Weil Puigdemont Puigdemont ist. Das ist, er wird auch gerne als der Überraschungspolitiker hier genannt, der gerade heute Mittag seinen ersten Überraschungsluftballon steigen ließ. Denn er hat großspurig angekündigt, er schert sich erstmal nicht um die Mehrheitsverhältnisse, sondern er will es versuchen. Er will Regierungspräsident werden, auch mit einer Minderheitsregierung. Das heißt, er hat ganz konkret angekündigt, er wird es versuchen, eine eigene Koalition aus dem separatistischen Lager zusammen zu basteln, zu versuchen, und er werde zurückkehren und werde auch kandidieren. Gucken wir mal, ob das von Erfolg gekrönt ist. Aber was steckt dahinter? Dahinter steckt eine Machtpräsentation und vor allen Dingen auch eine offene Herausforderung gegenüber den Sozialisten. Ich lasse mir nicht hier einfach die Butter vom Brot schmieren. Und man kennt Puigdemont als guten Taktierer, einer, der zu jeder Überraschung bereit ist und mit dem man, glaube ich, auch in den nächsten Wochen rechnen muss.
Mhm. Wahlsieger ist allerdings der andere, der Sozialist Salvador Illa, der natürlich auch sagt, ich will nächster Regierungschef werden in Katalonien. Alle sagen jetzt schon, das wird total schwierig, jetzt auch unabhängig von Puigdemont. Warum wird das offensichtlich schwierig werden, da genug Stimmen im Parlament zusammenzukriegen?
Ja, rein rechnerisch ist das eben, wenn man sieht, was möglich ist und was nicht möglich ist, was wir komplett ausschließen können, einfach aus der Tradition, aus der Erfahrung, ist sowas, was wir in Deutschland als große Koalition kennen, also die Konservativen auf der einen Seite und die Sozialisten jetzt hier als Wahlsieger bei der Regionalwahl auf der anderen Seite, können wir komplett ausschließen, und deswegen ist diese Option gleich mal weg. Und dann bleibt nicht mehr viel. Also wenn wir die ganzen Prozente und die einzelnen Sitze im neuen Parlament uns anschauen, dann bleibt eigentlich faktisch nur eine mögliche Konstellation. Das ist ein Dreierbündnis. Und in diesem Dreierbündnis müssten die Sozialisten mit Esquerra Republicana, also den gemäßigten Separatisten, über die haben wir ja schon gesprochen, zusammengehen. So, ist bisher immer noch nicht ganz klar, ob die bereit sind. Auch deswegen, weil die erstmal mit sich selbst beschäftigt sind. Der große Wahlverlierer, Pere Aragonès, über den habe ich ja schon gesprochen, der hat vor wenigen Momenten seinen Rücktritt erklärt. Der hat gesagt, ja, ich habe hier für eine Wahlschlappe gesorgt. Ich kann nicht an der Spitze bleiben. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal in den nächsten Tagen sehen, wie sich diese Partei aufstellt, ob sie überhaupt bereit ist, in so ein Dreierbündnis zu gehen. Und von der anderen Seite kommen eben die Lockungen von Puigdemont, der sagt, naja, kommt, nee, lasst euch nicht von den Sozialisten verführen, bleibt doch an meiner Seite, nur wir Separatisten sind zusammen stark. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass so eine Minderheitsregierung, die Puigdemont im Auge hat, was wird. Ich meine, wir hatten jetzt 3 Jahre solch eine in Katalonien, auch auf Landesebene, also in Madrid, haben wir Erfahrungen mit so einer Minderheitsregierung. Pedro Sanchez, der Ministerpräsident, hat selbst so eine. Also das ist nicht ausgeschlossen und macht die gesamte Situation eigentlich noch ungewisser, noch unübersichtlicher und ja, eigentlich für politische Berichterstatter wie uns noch sehr viel spannender.
Und wird sich eine Weile hinziehen, so viel kann man schon raushören. Viele sagen ja jetzt auch schon, also am Ende wird es darauf hinauslaufen können, zumindest, dass es Neuwahlen im Herbst gibt. Kannst du das schon einschätzen, wie wahrscheinlich das ist? Oder muss man jetzt wirklich erstmal abwarten, wie sich alles in den nächsten Tagen und Wochen erstmal sortiert?
Ja, ich würde eher fürs Abwarten plädieren. Also Neuwahlen ist eine Option und ist gar nicht so ausgeschlossen. Aber was ich hier spüre am Tag danach in den einzelnen Pressekonferenzen und Statements der Politiker auf beiden Seiten, bei den Separatisten und eben auch bei den Sozialisten, ist dieser Wille und dieses Einsehen, dass das, was in den letzten Jahren in Katalonien passiert ist, dieses Hin und Her, dieses politische Chaos, diese Ungewissheit, dieses Fehlen und nicht Vorhandensein von echten, stabilen Mehrheiten, dass das ein Ende haben muss. Dass diese Region eigentlich mehr Sicherheit und mehr Stabilität braucht. Und da ist schon Wille erkennbar, dass man versucht, eine Konstellation hinzubekommen. Aber eben, da gibt keine Seite jetzt nach, sondern eigentlich hat der Machtpoker das echte politische Spiel jetzt begonnen, das teilweise auch hinter den Kulissen gespielt wird. Also wir bekommen nicht alles mit. Das ist natürlich auch Teil der Strategie.
Und wenn jetzt Salvador Illa zumindest von einem neuen Zeitalter verspricht, haben wir ganz am Anfang ja auch gehört, dann ist das vor allem gemeint. Auf die Menschen zugehen, alle ernst nehmen und Stabilität und Kontinuität in die Sache bringen und nicht mehr politisches Chaos.
Das nehme ich ihm zumindest ab. Und das Problem, wenn er das so behauptet, dann muss er sehr gut argumentieren, wie und unter welchen Umständen er mit separatistischen Parteien zusammenarbeiten will. Also ganz konkret der Esquerra Republicana. Welche Zugeständnisse ist er bereit zu machen? Was ist noch Teil eines möglichen Aussöhnungsprozesses? Also gemeinsam einen Weg zu finden, wie kann Katalonien auch gegenüber Madrid in gewissen Bereichen durchaus autonom sein, aber gleichzeitig immer wieder die rote Linie auch zu ziehen. Und das ist ja das, was wir eigentlich schon in den vergangenen Monaten, Jahren immer wieder auch in der Debatte gesehen haben. Wo ist die Grenze? Wie weit ist zum Beispiel auch Pedro Sánchez von den Sozialisten bereit zu gehen? Was durchaus nicht ausgeschlossen ist, dass die Sozialisten auf Katalonien noch weiter zugehen und sagen, okay, wir machen euch Zugeständnisse zum Beispiel beim Finanzausgleich, also wie viel Geld aus dem großen Steuertopf in die Region fließen.
Da zahlt Katalonien, oder?
Ja, also Katalonien bekommt schon jetzt, wenn man das ganz vereinfacht ausdrückt, schon sehr viel Gelder. Aber das ist natürlich aus Sicht der Separatisten nie genug und da wird auch hoch gepokert. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da auch neue Verteilungsmechanismen findet als Teil eines neuen Weges. Also ich will jetzt keine Politik der Sozialisten machen. Das müssen die natürlich selbst mit politischem Leben füllen. Aber das zeigt, dass das, also das ist für mich so die Stellschraube, die die Sozialisten mit ihrem Spitzenkandidaten Salvador Illa jetzt genau definieren und hinbekommen müssen. Und er hat zumindest im Wahlkampf immer auch den Eindruck gemacht, dass er an pragmatischen Lösungen orientiert ist. Und dass er durchaus auch auf seine Gegner zugehen will. Und es ist interessant, selbst Vertreter von eher konservativen Zeitungen sprechen ihm durchaus zu, dass es eine der wenigen Personen in Spanien ist, dem man zutraut, dass der eigentlich mit jeder Partei eine Koalition schließen kann. Also der ist wirklich zu Koalitionen fähig. Mal gucken, ob er das wirklich hinbekommt oder ob am Ende nicht Puigdemont quasi im Schatten eine eigene Mehrheit zusammenbastelt und dann ja in der Investidura, also in der Regierungsbildungssitzung dann im neuen Regionalparlament nicht doch die Sozialisten ausstechen kann. Also insofern ist es für politische Beobachter sehr spannend, die nächsten Wochen.
Und danke, dass du das für uns alles so schön sortiert hast. Marc, viele Grüße nach Madrid.
Gerne.
Orientierung bieten, Ereignisse oder Entwicklungen einordnen, darum bemühen wir uns im Team von der Tag. Aber weil es davon gar nicht genug geben kann, empfehle ich auch den neuen Podcast von Deutschlandfunk Nova mit einem etwas anderen Dreh. Unboxing News greift jeden Tag ein aktuelles Thema heraus und spricht dann vor allem mit Menschen, die unmittelbar betroffen sind, beleuchtet Nachrichten aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Mit der ersten Folge geht Unboxing News heute an den Start und dann immer werktags um 17 Uhr. Am einfachsten zu hören natürlich über unsere DLF-Audiothek-App. Das Team von der Tag, das waren heute Sissi Hartneck und Jasper Barenberg. Danke fürs Hören und tschüss.